Heute feiern wir ja Pfingsten. Wir haben es gerade schon gehört, den Geburtstag der Kirche. Und wir feiern besonders auch natürlich den Verursacher des Ganzen, den Heiligen Geist. Was dort passiert ist an Pfingsten, das haben wir eben schon teilweise in der Lesung gehört. Die Jünger, die gerade noch mutlos waren, die überkommt eine große Kraft, wie ein Sturmwind. Bewegt vom Heiligen Geist, sprechen sie von Jesus und das Wunder geschieht. Jeder kann sie in seiner eigenen Sprache hören und verstehen. Viele lassen sich taufen und die Kirche bzw. die Gemeinde ist geboren. Auch wenn Petrus dann die Predigt hält, die dann folgt, so ist es doch der Heilige Geist, der hier handelt. Die Menschen verstehen ihn, jeder in seiner eigenen Sprache. Und vor allem das, was Petrus sagt, das trifft sie tief ins Herz. 3000 Menschen lassen sich taufen und folgen ab da an Jesus. Man muss bedenken, das war Petrus' allererste Predigt. Und er war ein einfacher Fischer, kein Schriftgelehrter oder Priester. Und wir lesen davon, dass der Heilige Geist mächtig wirkt in der ersten Gemeinde. Es geschehen viele Zeichen und Wunder. Und der Heilige Geist tut das, was er am besten kann, Menschen verbinden und zusammenbringen. Die Christengemeinde in Jerusalem, die ist ganz eng beieinander. Sie verkaufen ihr Hab und Gut, geben das Geld den Armen und haben alles gemeinsam. Jeden Tag sind sie zusammen, feiern Gottesdienst und Abendmahl. Sie loben Gott und finden viel Wohlgefallen beim Volk. So lesen wir es in Apostelgeschichte 2. Und ich habe es letzten Sonntag auch schon gesagt, Pfingsten, das ist das Ereignis, das alles Weitere ins Rollen bringt, von dem man dann in der Apostelgeschichte so liest. Der eine kleine Schneeball oder auch vielleicht mittelgroße Schneeball, der dann eine riesengroße Lawine ins Rollen bringt. Wie sehr der Heilige Geist Dreh- und Angelpunkt von all dem ist, was dort passiert, das kann man gut sehen, wenn man ihn einfach mal testhalber aus der ganzen Gleichung herausnimmt. Wenn man sich einmal ausmalt, wie Himmelfahrt ohne den Heiligen Geist gewesen wäre. Das könnte zum Beispiel so gewesen sein. Als der Pfingsttag gekommen war, waren die Jünger alle an einem Ort beieinander. Und Petrus trat vor sie, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Männer, 3 Jahre sind wir nun mit Jesus unterwegs gewesen. Wir haben erlebt, wie er Wunder tat, wie er zu den Menschen predigte, wie er sie tröstete. Dann hat Judas ihn verraten und man hat ihn ans Kreuz geschlagen. Wir aber haben miterlebt, dass er auferstanden ist. Und vor wenigen Tagen waren wir dabei, als er in den Himmel auffuhr. Es war eine wunderschöne Zeit, die wir mit Jesus verbracht haben. Wir werden nie vergessen, was wir mit Jesus erlebten. Nun aber ist es vorbei. Also gehen wir nach Hause, zurück nach Galiläa zu unseren Familien. Und die Jünger packten zusammen, machten sich gemeinsam auf den Heimweg. Am See Genezareth verabschiedeten sie sich voneinander, gingen in ihre Häuser und nahmen ihre alten Berufe wieder auf. Gelegentlich trafen sie sich und erzählten einander von den guten alten Zeiten. Nach und nach starben sie, zuletzt Petrus. Das war das Ende der Jesusbewegung. Klingt schon ganz schön deprimierend, was, wenn man sich das so vorstellt? Aber Gott sei Dank kam es ja nicht so, wie wir vorhin auch gehört haben. Natürlich bleibt dieses Beispiel, das ich gerade vorgelesen habe, so ein bisschen spekulativ. Aber es macht deutlich, welchen großen Unterschied der Heilige Geist in diesen Ereignissen gemacht hat. Der Predigttext heute, der ist ganz schön starker Tobak. Und dort geht es auch darum, welchen Unterschied der Heilige Geist macht. Und der Predigttext ist auch ganz schön kompliziert. Und je nachdem, in welche Übersetzung man den liest, klingt er gleich völlig anders. Und je nachdem, welche Verse man besonders deutlich liest, kann man ihn auch ganz verschieden verstehen. Der Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 8. Und wichtig zu wissen ist, dass Kapitel 8 so eine Schlüsselstelle im Römerbrief ist. In den vorigen Kapiteln, da hat Paulus so die Grundlagen gelegt, hat ganz viel erzählt über Gott, über Jesus, über Sünde, Vergebung und all diese ganzen Dinge. Und dann danach, in Kapitel 9 bis 16 nachher, da geht es um ethische Themen, um die Frage, wie man als Christ leben soll und wie man das umsetzt, diese ganzen Grundlagen. Und Kapitel 8, das ist so ein bisschen die Brücke zwischen diesen beiden Teilen, der Theorie und der Praxis, könnte man vereinfacht sagen. Und der Heilige Geist, der ist Dreh- und Angelpunkt von all dem, worum es Paulus da geht. Und auch die entscheidende Frage eben, welcher Unterschied der Heilige Geist im Leben eines Christen macht. Ich lese aus Römer 8 die Verse 1 bis 11 nach der Basisbibelübersetzung. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer menschlichen Natur. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Er sollte sein Leben für unsere Sünden geben. So wurde die Sünde verurteilt, die in der menschlichen Natur angelegt ist. Das tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Wer von der menschlichen Natur bestimmt ist, der strebt nach weltlichen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Nach weltlichen Dingen zu streben, bringt den Tod. Aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Darum bedeutet das Streben nach weltlichen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter. Dazu ist es gar nicht fähig. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Aber ihr seid nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes, denn er wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist nicht hat, den Christus gibt, gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Tja, langer und ganz schön komplexer Text. So ein bisschen wie so ein großes verknotetes Seil. Und Paulus versucht hier so ein bisschen auseinander zu bekommen, vor allem was der Unterschied zwischen einem Leben mit Jesus ist und einem Leben ohne ihn. Und insbesondere auch, wie das mit dem Christsein und dem Heiligen Geist zusammengeht und funktioniert. Die allererste und ganz wichtige Grundlage, die er legt, ist in Vers 1. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Simpel, verständlich, Evangelium pur. Und die Grundlage für alles, was dann folgt. Paulus geht nun in diversen Gegensatzpaaren verschiedene Themen durch. In Vers 2 bis 4, da geht es um das sogenannte alte und das neue Gesetz. Das alte Gesetz, das meint den Weg, gerecht zu werden vor Gott, indem man die Gebote hält. Und darüber, über diesen alten Weg, stellt Paulus in Vers 3 einfach ganz nüchtern fest, das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer menschlichen Natur. Die Gebote einzuhalten, restlos und komplett, das kriegen wir Menschen einfach nicht hin. Und oft wollen wir das vielleicht auch gar nicht unbedingt. Das ist einfach in unserer menschlichen Natur so angelegt, sagt Paulus. Das neue Gesetz wiederum, das beschreibt das, was Jesus an unserer Stelle getan hat. Er wurde Mensch und war damit grundsätzlich auch der Sünde ausgeliefert. Allerdings tat er das, was wir nicht können, er hielt die Gebote ein und sündigte nicht. Er erfüllte die Forderungen des Gesetzes. Und dann starb er für unsere Sünden, sodass wir vor Gott gerechtfertigt dastehen, soweit so bekannt. Evangelium. Bevor ich zu dem komplizierten Teil in der Mitte komme, schauen wir kurz auf das Ende in Vers 11 voraus. Da sagt Paulus, der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt und so wird er auch uns von den Toten auferwecken. Eine großartige Verheißung und ein großartiger Ausblick. Und auch spannend zu wissen, finde ich, dass Jesus durch den Heiligen Geist auferweckt wurde. In den Ostererzählungen steht das so explizit nicht drin. Aber nun kommen wir zu dem komplizierten Teil in der Mitte. Paulus sagt, wer zu Christus gehört, der hat den Heiligen Geist. Ich glaube, da können wir grundsätzlich erstmal alle zustimmen. Nun, Paulus führt aus, wer den Heiligen Geist hat, der wird auch vom Heiligen Geist bestimmt. Im Gegensatz zu der menschlichen Natur, die uns sonst bestimmt. Und das Komplizierte dabei ist, dass Paulus diese beiden Alternativen ganz absolut beschreibt. Entweder man hat Gottes Geist oder nicht. Wer den Geist hat, der wird von ihm geleitet und der tut, was Gott will. Dieser Weg bringt Leben und Frieden, schreibt er. Wer wiederum diesen Geist nicht hat, der strebt nach weltlichen Dingen und das führt allein zum Tod. Paulus sagt in Vers 9 dann ganz klar, aber ihr seid nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes, denn er wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist nicht hat, den Christus gibt, gehört auch nicht zu ihm. Und damit habe ich so meine Schwierigkeiten. Wenn der Heilige Geist in mir lebt, dann tue ich, was Gott will, so Paulus. Umgekehrt heißt das aber, wenn ich nicht das tue, was Gott will, wenn ich nach weltlichen Dingen strebe, wie Paulus das so schön umschreibt, dann lebt der Geist nicht in mir. Und damit gehöre ich dann auch nicht zu Jesus. Paulus lässt hier keinen Platz für Grautöne oder Kompromisse irgendwo dazwischen. Entweder oder. Heiliger Geist, kein Heiliger Geist, beziehungsweise nur menschliche Natur. Gerettet oder eben nicht. Und ich habe so meine Schwierigkeiten damit, weil ich mich mit meinem Leben irgendwo dazwischen wiederfinde. Bin ich von Gottes Geist geleitet? Tue ich, was Gott will? Ja, das kommt durchaus vor, keine Frage. Aber ebenso kommt es auch immer wieder vor, dass ich meiner menschlichen Natur folge und eben nicht das tue, was Gott will. Was mache ich denn jetzt damit? Das ist die große Frage. Es gibt, was diese Frage angeht, im Spektrum von den Christen an den beiden Enden jeweils, sozusagen bei den beiden Extremen, gibt es verschiedene, Moment, nochmal langsam. Genau, es gibt an beiden Enden von dem Spektrum Christen, die das vertreten. Auf der einen Seite gibt es Christen, die sagen, du bist ein wiedergeborener Christ, du wandelst im Geist und du musst nicht mehr sündigen. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann liegt das nur daran, dass der Heilige Geist noch nicht genug Raum in dir hat. Und diesen Christen möchte ich sagen, wie blind und realitätsfern seid ihr bitte. Ja, Heiligung ist ein ganz wichtiges und ehrenwertes Anliegen. Keine Frage, bitte nicht falsch verstehen. Wenn der Heilige Geist in mir lebt und ich mit Jesus unterwegs bin, dann will ich natürlich Dinge besser machen, keine Frage. Schlechte Angewohnheiten ablegen, Sünde vermeiden, mehr nach Gottes Willen leben und handeln. Aber wenn man sich sein Leben einfach mal wirklich ehrlich und nüchtern anschaut, dann wird man immer irgendwas finden, wo es nicht geklappt hat, wo man gesündigt hat. Gelegenheiten, wo man gelogen hat, wo man neidisch war auf etwas, das jemand anderes besitzt, einer schönen Frau oder einem schönen Mann hinterhergeschaut hat oder was weiß ich. Fügt dort gedanklich einfach euers ein. So sehr man sich anstrengt, selbst mit Gottes Hilfe, ich versage trotzdem. Immer wieder und irgendwo. So sieht die Realität eben aus. Am anderen Ende des Spektrums gibt es noch zwei Sorten von Christen. Auf der einen Seite die, die Gottes große Gnade und Liebe besonders betonen und hervorheben und das auch sehr einseitig tun. Gott liebt mich, ich bin gerettet, Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Ja, das stimmt und das ist wahr, keine Frage. Das sind wahre Aussagen. Aber wenn sich durch meinen Glauben, durch mein Christsein in meinem Leben nichts ändert, wenn man davon nichts sieht, dann stimmt da was nicht. Jesus spricht in dem Gleichnis von dem Weinstock davon, dass wir Frucht bringen, wenn wir an ihm bleiben. Wenn wir aber keine Frucht bringen, zum Beispiel barmherzig sind, unsere Mitmenschen lieben, vergeben und so weiter, dann stimmt da mit der Beziehung zu Jesus ganz offenbar irgendwas nicht. Die andere Sorte Christen an diesem Ende des Spektrums, das sind die, die besonders die menschliche Natur hervorheben in dem Ganzen. Das kommt auch sehr fromm daher. Zum Beispiel mit dem berühmten Grundsatz von Martin Luther, simul justus et peccator. Wir sind gleichzeitig Gerechte und Sünder. Die Perspektive dieser Christen betont auch Gottes Gnade wieder sehr, was grundsätzlich total richtig ist erstmal. Aber hier fällt es dann auch leicht zu sagen, oh, da habe ich gesündigt. Tja, das ist eben meine menschliche Natur. Die werde ich nie wirklich loswerden. Warum soll ich also dagegen kämpfen und mich anstrengen? Da kann ich meine Kraft anders besser gebrauchen. Luther hätte das niemals so gesagt und unterstützt und meint das auch ganz anders. Aber manche Christen legen das so aus. Wie kriegen wir das also hin, das in Einklang zu bringen, das, was Paulus da sagt, und das, wie wir es in unserem Leben sehen? Ganz vom Geist Gottes bestimmt sein, das kriege ich einfach nicht hin, muss ich nüchtern feststellen. Umgekehrt aber nicht vom Geist Gottes bestimmt zu sein, das will ich nicht. Das ist für mich keine Alternative. Ich könnte sagen, ich sitze gewissermaßen mit meiner Situation so ein bisschen zwischen den Stühlen, was das Ganze angeht. Die Lösung oder zumindest eine Idee, die weiterhelfen kann, die steckt etwas verklausuliert in Vers 10 drin. Da sagt Paulus, wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Und was Paulus hier meint, das wird nochmal viel, viel deutlicher, wenn man ein kleines Stück zurückguckt. Nämlich direkt vor dem Predigttext an das Ende von Kapitel 7. Denn da sagt Paulus ganz klar und eindeutig, so gilt nun, mit meinem Verstand diene ich zwar dem Gesetz Gottes, aber so, wie ich von Natur aus bin, diene ich dem Gesetz der Sünde. Mit meinem Verstand diene ich zwar dem Gesetz Gottes, aber so, wie ich von Natur aus bin, diene ich dem Gesetz der Sünde. Das ist die Lösung und eben auch das große Problem an dem Ganzen. Als Christen haben wir zwei Absolute in uns, die immer um die Herrschaft kämpfen. Den Heiligen Geist und unsere menschliche Natur. Das Gesetz Gottes und das Gesetz der Sünde. Der Geist und das Fleisch, wie Paulus das gerne so schön nennt. Und das lässt uns erstmal mit einem großen Widerspruch zurück. In uns regiert der Geist, und in uns regiert auch das Fleisch. Und beide wollen die absolute Herrschaft über unser Leben haben. Und solange wir leben, wird das immer ein Kampf bleiben zwischen diesen beiden, so blöde das ist. Das Entscheidende dabei ist, glaube ich, auf keiner Seite vom Pferd zu fallen. Weder sich zu sicher zu sein und zu glauben, oh, ich habe es geschafft, ich sündige nicht mehr, ich lebe ganz im Geist, noch den Kampf gegen die Sünde und unsere menschliche Natur einfach aufzugeben, wenn es schwierig ist. Der große Unterschied in unserem Leben, den der Heilige Geist macht, ist, dass dieser Kampf überhaupt stattfindet. Und auch, dass wir dabei immer wieder kleine Siege feiern dürfen. Etwas, das wir besser gemacht haben. Eine schlechte Angewohnheit, die wir losgeworden sind. Liebe und Barmherzigkeit für einen anstrengenden Mitmenschen zum Beispiel. Und so weiter. Ich versuche noch einmal kurz zusammenzufassen, was Paulus hier in diesem langen Textabschnitt schreibt. Wir leben als Christen mit zwei widersprüchlichen Absoluten in uns. Einerseits sind wir Sünder und bleiben es auch. und andererseits lebt und herrscht der Heilige Geist in uns. Er verändert uns, er zieht uns zum Besseren hin und treibt uns zum Kampf gegen unsere sündige Natur. Und dieser Kampf wird uns unser Leben lang begleiten. Und ganz grundsätzlich sagt Paulus noch, ganz wichtig, wir sind gerettet, weil wir zu Jesus gehören. Und der Heilige Geist wird uns von den Toten auferwecken, so wie er Jesus an Ostern auferweckt hat. Soweit, so schön. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Bevor ich jetzt aber das Amen sage, will ich euch noch einen letzten Impuls mitgeben. Schließlich ist ja Pfingsten heute. Ein wenig habe ich schon ausgeführt, was das praktisch bedeuten kann, wenn unser Leben vom Heiligen Geist bestimmt ist. Was sollte der große Unterschied sein, den der Heilige Geist bei uns macht? Ganz grundsätzlich glaube ich, dass der Heilige Geist uns herausfordert, ganz egal, worum es dabei im Detail geht. Wenn wir aber auf Pfingsten schauen, als das Fest des Heiligen Geistes schlechthin und als die Gelegenheit, wo der Heilige Geist so richtig, richtig doll und deutlich gewirkt hat, dann muss es uns vor allem um eines gehen, Menschen von Gott zu erzählen. So hat am Pfingsten ein einfacher Fischer, der vielleicht nicht mal lesen und schreiben konnte, das wissen wir nicht genau, eine spontane Predigt gehalten, ohne Vorbereitung, hat sich vor viele, viele Menschen gestellt und durch diese Predigt wurden 3000 Menschen bekehrt. Klar, Petrus war auch 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen, könnte man einwenden. Aber wie geht uns das? Wie lange bist du mit Jesus schon unterwegs? 3 Jahre? Mehr? Lass dich vom Heiligen Geist leiten und gebrauchen. Erzähle deinen Mitmenschen von Jesus. Klar, das braucht immer wieder mal eine ganz große Menge Mut. Und Übung hilft dabei natürlich auch sehr. Lasst uns mutig sein und rausgehen aus unserer kleinen, gemütlichen Gemeinde. Lasst uns rausgehen aus unseren vertrauten, zurückgezogenen und privaten Momenten mit Jesus hin zu den Menschen, die ihn nicht kennen. Mutig und mit dem Heiligen Geist im Rücken, so wie Petrus und die Jünger damals. Wir haben den gleichen Heiligen Geist in uns wie sie. Daran hat sich nichts geändert. Wenn ihr das wollt, wenn euer Herz sich danach sehnt, euch von Gottes Geist gebrauchen und leiten zu lassen, dann sprecht gemeinsam mit mir Amen.